da geht ein Frauenherz einfach über, wenn man das, wir lesen Johannes auch und so weiter, und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht eifersüchtig werden, dass wir keine Frauen sein. Weil dieses Evangelium ist unglaublich. Und da ist auch dieses Evangelium, Entschuldigung, mit der Ehebrecherin. Jetzt muss ich Ihnen noch etwas sagen. Also im Judentum, es ist nicht gemeint, dass die halt jetzt, also allein dieses Sexuelle, das wäre es nicht gewesen, ja, dass halt eine die Ehe bricht, sondern eine Ehebrecherin im Judentum war deshalb so, also so verfemt, verböhnt, weil sie vielleicht wissen, dass das Judentum eine Familienreligion ist. Das heißt, die Weitergabe des jüdischen Glaubens geschieht in einer Familie. Und wenn die Familie durcheinander kommt, durch Frauen, die da eine groß und so weiter, den Mann ganz blöd machen, wird nicht nur der Mann blöd, sondern auch die Weitergabe des Glaubens wird verunmöglicht. Und deshalb achtet man seit Mose, dass die Familien besonders geschützt sind. Denn durch die Familien wird der Glaube weitergegeben. Sie können jüdisch sein ohne Rabbi. Ganz anders wie das Christentum. Wir sind keine Familienreligion, sondern wir sind, wie Sie sehen, wir haben ja wirklich, also selbst bei Jesus, das ist ja nicht wirklich eine Familie. Ein Einzelkind vom Vater war es nicht, genau. Also warte, das ist nicht wirklich. Und wir haben auch dann die Weitergabe unseres Glaubens, basiert nicht primär in der Familie, sondern wir haben ein sakramentales Geschehen. Wir haben das in der Pfarrgemeinde. Pfarre ist der Ort, die Verantwortung der Weitergabe des Glaubens. Da haben wir auch Kirchen und da haben wir auch Pfarrer. Und zur Zeit haben wir mehr Kirchen wie Pfarrer. Das haben wir ein bisschen verunsichert, aber es war ja nicht immer so. Ja? Und da kommen die Leute hin in die Pfarrgemeinde und dann erfahren sie was über den Glauben. Wenn wir keinen Pfarrer hätten, danke Pfarrer, wieso wenn wir glauben, gar nichts. Das ist ganz anders im Judentum. Deshalb müssen Sie wissen, hat man seit Mose geachtet, wenn wir wollen, dass der Glaube weitergegeben wird, dann müssen wir einfach schauen, dass die Familien stabil sind, dass sie harmonisch leben und da kann nicht irgendeine kommen und da eine pfuschen und alle Männer in der Familie ganz blöd machen. Deshalb konnten sie auch gesteinigt werden, um des Glaubens willen, nicht weil es ein sexuelles Vergehen war. Das war es auch, aber das war in den Juden nicht so wichtig. Viel wichtiger war ihnen die Weitergabe des Glaubens. Das nur als Vorinformation, dass sie wissen, wieso Johannes über eine Ehebrecherin spricht. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, es war einige Zeit nach diesem Ereignis in Jericho mit dem Zöllner Zachäus. Jesus war in Jerusalem und diese Akzeptanz Jesu, diese Massen, die Predigten gehört haben, haben natürlich den Pharisäern und den Schriftgelehrten Angst gemacht und sie sind eifersüchtig und neidisch geworden. Der erzählt ihnen auch über die Tora und hat so einen Erfolg. Und wir erzählen ihnen auch über die Tora und uns hört niemand zu. Das heißt, sie wollten Jesus schadlos machen. Irgendwie, also wollten sie ihn beseitigen. Es ist ihnen ja dann all along am Schluss, wenn sie an die Passion denken, ja geglückt. Und zwar die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Und da hatten sie eine unglaublich raffinierte Idee, denn sie waren ja natürlich also sehr, sehr begabt, auch theologisch geschult. Und um ihnen dieses Gleichnis zu erzählen, muss ich sie auf den Tempelplatz in Jerusalem führen. Nicht mehr jetzt irgendwo ein Platz in irgendeiner Grenzstadt wie Jericho, sondern Zentrum des jüdischen Glaubens. Jesus hat auch dort am Tempelplatz am Sabbat gepredigt und das haben die Schriftgelehrten ausgenutzt. Und es war wieder so ein Sabbat. Jesus steht dort, die Menschen trauben um ihn herum und er legt ihnen die Schrift aus, dass ihnen, wie es oft heißt, warm ums Herz wird. Und plötzlich sehen diese Leute, die um Jesus stehen, dass am Ende des Tempelplatzes kommen plötzlich so die Schriftgelehrten mit ihren priesterlichen Gewändern und gehen auf Jesus zu und sie führen eine, wie aus Ehebrecherin, eben so mit sich. Jetzt fragt man sich, und dann weicht das Volk zurück und die gehen so zu. Jetzt fragt man sich, wie hat man eine Ehebrecherin erkannt? So genau weiß ich das nicht. Johannes schreibt das ja nicht, aber ich denke mir, ich bin ja nur ein Theologe. Aber manchmal entdecke ich auch, wenn eine Frau am Straßenrand steht, manchmal kann ich unterscheiden, ob die auf den Bus wartet oder auf sonst was. Das kann ich manchmal so, muss das da in etwa auch gewesen sein. Jedenfalls, also, die haben diese Ehebrecherin, da steht Jesus da, das Volk, hinten die Schriftgelehrten da. Und dann fragt sie etwas, was soll mit dieser Frau geschehen? Das ist keine Verständnisfrage, die wissen das, seit Mose, das wurde gestehen. Aber sie haben sich Folgendes gedacht, das ist nämlich eine Fangfrage. Was immer Jesus sagt, es ist zu seinem Nachteil. Wenn er sagt, ihr wisst schon, Mose hat gesagt, diese Frau gehört gesteinigt, steinigt sie. Ja, dann hätte das Volk erkannt, siehst du, auch die Barmherzigkeit Jesu hat ein Ende. Bei der Sexualität hört sich das auf. Manche in der Kirche hätten mit so einem Ausgang dieser Geschichte bis heute eine große Freude. Wenn er aber gesagt hätte, ich weiß, dass Mose gesagt hätte, ich hätte steinigt, aber hat sogar ein bisschen Verständnis und die kann nichts dafür, die Mutter war wahrscheinlich auch schon so und so weiter, also sie hätte keine gescheite Erziehung gehabt, ist selber kaut worden, das wären all diese Entschuldigungswahnsätze. Wenn er das gesagt hätte, hätte das Volk erkannt, Moment, er stellt sich gegen das Gesetz Mose. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, Mose und David waren die zwei Autoritäten im Judentum. Und in dieser Zeit hätte Jesus diesen Kampf gegen Mose nicht gewonnen. Dazu war seine Zeit viel zu kurz. Das heißt, es war wichtig, dass er in einer Verbindung mit Mose und David steht. Wenn er sich gegen Mose gestellt hätte und gesagt hätte, ich hätte nicht gesteinigt, hätten sie gesagt, schaut, der war so lieb, aber Jud ist er keiner, sondern der hat irgendwer gehört zu irgendeiner jüdischen Sekte. Das heißt, wie immer sich Jesus verhalten hätte, es wäre zu seinem Nachteil geworden. Aber Sie wissen, was jetzt also kommt und wie Jesus geantwortet hat. Und ich muss ja sagen, wie er geantwortet hat, das hat wieder unsere Religion groß gemacht und unseren Glauben heilig. Jesus bleibt ihm stehen, er weiß um die Situation und er sagt, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Das heißt, er setzt das Gesetz des Mose nicht außer Kraft. Er bringt das Steinewerfen unter einer Prämisse, wer von euch ohne Schuld ist. Und dann macht er etwas, eine der schönsten Bilder unseres christlichen Gottes. Nämlich, er bückt sich dann, heißt es, und zeichnet etwas in den Sand. Die Theologen haben sich immer den Kopf zerbrochen, was mag Jesus in den Sand gezeichnet haben. Ich muss Ihnen sagen, ob das jetzt wieder ein neuer Hoheitstitel war oder wieder irgendein Privatoffenbarung, es ist vollkommen egal, was Jesus in den Sand gezeichnet hat. Wichtig ist, dass er gezeichnet hat. Ich zeige Ihnen, was passiert, wenn man in den Sand zeichnet. Man bückt sich und schaut zu Boden. Und damit wendet man den Blick einfach ab. Und was passiert? Jesus ist nicht einer, der es jetzt auskostet, dass die anderen ihre Schuld einsehen. Er hätte ja auch stehen bleiben können und hätte voller Schadenfreude sagen können, so, ihr habt mir eine Fangfrage gestellt, aber jetzt bin ich neugierig, wie ihr jetzt mit dem umgeht. Und er hätte genussvoll schauen können, wie jeder in sich geht, seine Schuld bekennt und weggeht. Keine Spur davon. Schöner kann man unseren christlichen Gott in eine Geschichte nicht kleiden. Gott ist nicht einer, der sich erfreut an dem, dass wir draufkommen, dass wir Fehler machen, sondern er lässt uns erkennen, dass wir schuldig geworden sind und unentdeckt können wir weggehen. Und tatsächlich, sie gehen einer nach dem anderen. Jesus schaut zu Boden so lange, bis nur mehr die Frau ihm übrig bleibt. Und dann schaut er auf und fragt, Frau, hat dich jemand verurteilt? Und dann sagt sie, niemand, Herr. Und dann sagt er darauf, geh hin und sündige nicht mehr. Das heißt, er sagt nicht, es war nichts, sondern, und Sie verstehen vielleicht auch, dass diese Frau von diesem Augenblick an so eine Situation, so eine Begegnung in ihrem Leben nicht mehr vergessen konnte. Vielleicht war das sogar einer der Frauen, die dann wenige Zeit später auch diesen Leidensweg Jesu gegangen ist. die von diesem Augenblick an nicht mehr von seiner Seite gewichen ist. Denn dass sie unmöglich war, das hat sie gewusst. Dass sie aber in ihrem Leben dieses Glück widerfährt, dass einer ihr vergibt, dass einer zu ihr steht, obwohl alle gegen sie sind, das war unglaublich. Damit hat sie nicht gerechnet. Das war es, was die Beziehungsfähigkeit Jesu ausgemacht hat. In dieser Weise hat er einfach zahllose Menschen faszinieren können. Und wenn Sie biblische Texte lesen, dann spricht uns das ja bis heute sozusagen an. Aufgabe der Kirche, der beamteten Kirche, ist es eben jetzt, uns diese Texte so aufzubereiten, so zu erzählen, dass sie wirklich uns zu Herzen gehen. Dass sie uns wirklich berühren und sagen, ja, so ist Heilung, so ist Vergebung unmöglich. Ich sage Ihnen, wenn wir so auf manche Menschen zugehen, so wie diese Ehebrecherin in Schuld verstrickt sind, dann würden diese Menschen sagen, ja, Kirche ist mir wirklich Hilfe bei meinem Leben. Das ist das Zweite. Kirche als Ort der Annahme und der Aufnahme, Kirche als Ort der Vergebung und der Verzeihung. Und jetzt das Dritte, Kirche als Ort des Festes und des Feierns. Ich muss Ihnen sagen, da sind wir über weite Strecke seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden Weltmeister. Das heißt, im Feste feiern sind wir eigentlich schon gut. Also es gibt, wenn Sie so, ich kenne es bei Ihnen ja nicht konkret, aber wenn Sie so Ihre Erstkommunion feiern und schon Ihre größeren Kirchen feiern, also dann rührt die schon das Herz und so weiter. Ja, also dann sind das Höhepunkte auch eines Familienlebens und so weiter. Ja, also ich denke, jetzt könnten Sie sagen, bei all diesen Feiern nehmen wir alle Begabungen, die wir in einer Pfarre haben, zusammen. Der Pfarrer bündelt alles und sagt, macht's was. Und die Pfarrer lassen das zu, dass jede mit seiner Begabung, mit ihrer Begabung, das zu einem Fest gestalten kann. Wenn Sie jetzt aber sagen, na, da war ich einmal in einer Pfarr bei einer Erstkommunion, so besonders war das gar nicht, dann muss ich sagen, mehr Begabung hat halt die Pfarrer nicht, aber bemüht hat sie sich auch. Das heißt, es kann schon sein, dass es nicht immer gelingt, aber die Begabung der Menschen ist halt auch begrenzt. Das heißt, dieses feste Feiern gehört zum Grundbestand der christlichen Glaubens. Sie wissen schon, dass man über Christus einen Satz gesagt hat, ich traue, bitte es ja gar nicht sag, ja. Der war bekannt, dass er in Nazareth manchmal von einem Fest erst nach Hause gegangen ist, wo die Ersten schon wieder in die Arbeit gegangen sind. Und da hat er gesagt, na, der schon wieder. Deshalb haben sie ihm auch zu ihm gesagt, er ist wirklich ein Fresser und Säufer. Also das traut ihm über ihn nicht so. Aber für das war er einfach bekannt. Das heißt, Feste feiern hat er wirklich können. Die Heilige Schrift ist voll von solchen Festen. Aber er hat nicht Grund.